Herzlich willkommen zu einem Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien. Künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence, abgekürzt KI oder AI, nimmt zu, wird immer mehr ausgebaut. Maschinen lernen von Maschinen, Menschen werden unterstützt durch Maschinen. Maschinen generieren Mails, Maschinen beantworten Anfragen. Und alle diese Systeme nehmen immer mehr Einfluss auf unseren Alltag. Grund genug für das Zentrum für Lerntechnologie und Innovation an der Pädagogischen Hochschule Wien, kurz ZLI genannt, eine Veranstaltungsreihe zu machen. Auftaktveranstaltung war am 12.11.2018 und die Keynote hielt Magister Olaf Hahn von der IBM, zum Thema, woher kommt die künstliche Intelligenz und wie funktioniert Watson? Sie hören nun Magister Olaf Hahn.
Mein Name ist Olaf Hahn, also ich bin seit 97 eigentlich in der IBM, also auch nicht ganz kurz. Aber das Spannende in der IBM, warum ich die nie verlassen habe, ist, weil ich dort die Ausbildungsmöglichkeiten in den unterschiedlichsten Domänen habe genießen können. So gesehen habe ich in Wirklichkeit, wenn man sich das anschaut, so an die 8 bis 10 Jobs hinter mir, heute in einer Organisation namens IBM, aber in Wirklichkeit verschiedenste Bereiche durchlaufen lassen. Und vor 2 Jahren habe ich den Titel Evangelist verliehen bekommen. Also ich bin jetzt Prediger sowohl im Hause als auch außerhalb der IBM zu Technologiethemen. Ja. Wie mir der Titel verliehen worden ist in Österreich mit Evangelist, weil man doch, das will ich gar nicht sein. Ja. Sehr katholisches Land, dementsprechend, was ist ein Evangelist und klassische Zuordnung. Als mein Sohn quasi Erstkommunion gehabt hat und ich am Tisch vom Pfarrer gesessen bin und er mich gefragt hat, was bin ich, habe ich gesagt, ich bin Evangelist. Nachdem das dann trotzdem funktioniert hat, die Argumentation, habe ich mir gedacht, okay, ich gehe mit diesem Namen. Ja? Weil er beschreibt wirklich das, was ich tue, das heißt, ich verprobe neue Technologien an mir selber, ich setze mich sehr intensiv auch mit unserer eigenen Forschungsabteilung quasi auseinander, bin also sehr stark am Leading Edge dabei, aber mit dem Praxisbezug und das ist eigentlich genau das, wo man diesen Job am besten reinbeschreiben kann, so auf der einen Seite wirklich technisch fundiertes Wissen zu haben und auf der anderen Seite allerdings auch im Wesentlichen dann in der Transformation dieser Technologien im Markt und auch bei den Unternehmungen sozusagen eine führende Rolle zu spielen. Das ist eigentlich mein Job. Man könnte auch Business Developer sagen dazu. Das ist so eher die klassische Beschreibung dessen, was ich mache. Allerdings mit weniger Sales-Verantwortung, was auch ganz brauchbar ist an der Stelle. Ja. Was ich mitgebracht habe, ist jetzt ein Vortrag, den ich schon mehrfach in unterschiedlichsten Bereichen gehalten habe. Meine erste Frage, wer hat sich mit Watson und Watson von IBM irgendwo schon mal lesend auseinandergesetzt oder YouTube-Videos gesehen? Hand hoch, ein paar zögerliche gibt es auf jeden Fall. Erste Reihen eher schwächer, okay. Ja. Dann die nächste Frage sozusagen, wenn wir in Richtung Workshop nachher gehen, so Programmieren, was ist so die Programmiersprache der Wahl? Python? Ja, JavaScript? Bisschen was? Klassisch C? Assembler? Gibt es auch ein paar einzelne? Keine Programmiersprache? Sehr gut. Wir haben heute für alle was dabei. Was habe ich mitgebracht? Ein bisschen am Anfang muss man den Kontext nochmal schaffen. Wir reden von diesen Buzzwords, die jetzt momentan sehr opportun sind, von künstlicher Intelligenz, Artificial Intelligence. Dann gibt es den Ausdruck, den die IBM eher geprägt hat. Das war dieses kognitive Thema, also Cognition, Cognitive Computing. Ein bisschen sozusagen eine Orientierung zu geben, woher kommt es, was war eigentlich so die Antriebe dahinter. Ich werde dann auf diesen Watson, auf das Watson-System und die Jeopardy-Show nochmal im Speziellen eingehen, warum das so hervorragend war und was so Besonderes dran war. Als zweites hätte ich mir vorgenommen, ein bisschen so aus dem Aspekt heraus, was sind so diese derzeitigen Real-World-Examples auf sehr simplifizierter Ebene sozusagen gezeigt, was in welche Richtungen geht's. Was macht dann kognitive Systeme da drin aus? Ich habe etwas mitgebracht für die IT-Ausprägungen. Und wenn wir noch Zeit haben, das kommt darauf an, ob wir schaffen, ein bisschen was aus dem aus dem Gartner-Quadranten quasi heraus, sozusagen Innovation Cycle, dass wir mal drüber sprechen, was sind denn so die Passwörter, wo sind wir da derzeit auf der Reise, wie klassifizieren wir das derzeit? Ja, das ist das, was ich mir mitgebracht habe und für alle, die da noch nicht genug von mir haben, nachher dann den Workshop. Starten wir mal. Vielleicht ganz kurz, wie ich in den, sage ich mal, 90er Jahren auf der JKU studiert habe, war Artificial Intelligence eigentlich auch schon ein Thema, was extrem gepusht worden ist. Ja. Man hat sehr viele Anwendungen versucht zu bauen damit und hat relativ schnell kennenlernen müssen, dass die Algorithmen zwar per se von der Idee her gut funktionieren würden, hätten wir entsprechende Rechenleistungen zur Verfügung. Das war mal das erste Kriterium. Und einiges an, sage ich mal, mathematischen Problemen haben erst noch gelöst werden müssen. Ja. Dementsprechend sozusagen kann man das jetzt durchaus als zweiten Anlauf dieser schon bekannten Technologie sein, eben in ganz anderen Größenordnungen komme ich dann noch zu sprechen drauf. Ja. Warum beginnt die Reise mit 1914? Im Wesentlichen, wenn man von dieser Art und Weise des Antriebes spricht, ist Spielwiesen aus diesen Technologien als zur Verprobung immer schon ein Thema gewesen. Hier zum Beispiel 1914 die erste Schachmaschine, die rein auf mechanischen Komponenten eigentlich bewirkt und gearbeitet hat. Ja. Das heißt, auch hier war der Antrieb eben, Spiele, die man kannte aus der reellen Welt, zu versuchen, durch Mechanik, durch Maschinen oder Ähnliches laufen zu lassen. Ja. 1966 war das erste Chatbot-ähnliche Programm eigentlich geboren worden, nämlich Eliza. Ja, und auch wir haben das im Studium damals verwendet. Im Wesentlichen geht es darum, dass ein Algorithmus gebaut worden ist, der erstmalig sozusagen die Sprache als Inhalt verwendet hat und durch ungeschicktes sozusagen Identifizieren von Hauptwort, Prädikat in Kombination und so weiter, durch Umstellen des Satzbaus entsprechend aus den Informationen immer versucht hat, neue Fragen zu stellen und die im Kontext sozusagen dem jeweils der Vorsitzenden wieder zu präsentieren und hat sich damit eigentlich sehr als intelligentes Gerät sozusagen dargestellt. Ja, es war also erstmal ein Naturalsprachendialog, den man führen hat können. Wurde im Wesentlichen aus der Psychologie damals entwickelt, ja, therapeutische Sicht, aber im Wesentlichen sieht man das auch schon, dass es eigentlich immer um Fragestellungen, Umbauten von Informationen geht und damit eigentlich eine Art Kommunikationsfluss aufrechterhält. Ja. Wenn man gewusst hat, wie das Ding funktioniert, hat man gewusst, wie man die Sätze reinschreiben muss, dass man gesehen hat, dass das gleich Blödsinn gibt. Ja, also das ist also im Wesentlichen, weil das ein starrer Algorithmus dahinter war. Das heißt, er hat zwar den Satzbau verwendet, aber verstanden, was er spricht, hat er nicht. Ja, Eliza war eigentlich nur rein auf Hauptwort, Prädikat, beschreibende Wörter und so weiter ausgelegt und dementsprechend einfach das umorganisiert. Ja, es war trotzdem spannend, weil die meisten haben damit gemeint, das Ding versteht mich und versteht, was ich sage und stellt intelligente Fragen und dementsprechend ist es intelligent. Auch interessant, wieder ein AI-Thema, ja, 1987 das erste selbstfahrende Auto. Ja, auch hier spannend, man sieht am Nummernschild, ja, es war ein deutsches Auto und die Aufgabenstellung dieses Busses war, fahre entlang der Landepiste, ohne die Piste zu verlassen. Ja, also eine gerade Linie sozusagen, selbstfahrend. Und es ging auch nur wirklich von Anfang bis zum Ende. Warum? Weil dann waren die Akkus leer. Ja, also der Rechenleistung war hinten im Auto verbaut. Und man sieht auch hier mit richtig großen Kameras und so weiter, hat man dann versucht, eben Bildprocessing zu machen, um überhaupt die Ränder der Landepiste zu erkennen. Und das Auto ist halt dann diese eine Strecke gerade gefahren. Ja. War also das Erste, was man sozusagen registriert als autonomes Fahren deklarieren kann. 1997 war dann IBM erstmals auch wieder in der Spielwiese unterwegs. Wir haben da uns immer wieder mal reingewagt, warum macht es eine Firma wie eine IBM oder andere Firmen, wenn ich jetzt an Google denke mit Go oder Ähnliches, weil es eben auch, sage ich mal, für die Allgemeinheit irgendwie so als Referenz darstellt, was Rechenleistung machbar ist oder was Computer heutzutage leisten können. Ja? Und das Interessante, 1997 war eben der Deep Blue, wo wir gegen Garry Kasparov gewonnen haben, ja. Und das Spannende war, das erste Spiel haben wir ja verloren, die weiteren haben wir dann gewonnen da drinnen in diesem Spiel. Warum? Weil im Wesentlichen der Computer in der Art und Weise, wie er dann beim zweiten Spiel gezogen hat, den Kasparov so verblüfft hat, weil das so ein irrsinniger Zug war und der dadurch eigentlich aus dem Konzept gebracht wurde, und aus dem Titel heraus hat dann die Maschine eindeutig dann die Oberhand gewinnen können. Ja, also auch hier ein Kniff drinnen. In Wirklichkeit ist es so, die Technologie, die dahinter steckt, ist etwas, was heutzutage jeder verwendet, in seinem Handy, in seinem Smartphone, bei jeder Programmiersprache und wie auch immer, weil das im Wesentlichen rekursive Algorithmen waren, die erstmals mit dieser Umgebung gebaut worden sind. Und der Fortran-Compiler war der erste, der das dann sozusagen auch hier als Implementierung bekommen hatte. Ja, das Ganze wurde dann in Libraries von C und wie auch immer eingebaut. Objektorientierte Programmiersprachen würden nicht funktionieren, würden man nicht die Konzepte von dem damaligen Spiel verwenden. Ja, auch etwas, was man interessanterweise wissen muss. Wir haben das nie so in der Form monetarisiert, sondern es ging halt nicht darum, dass wir jetzt Schach spielen wollen in Zukunft, sondern es ging darum, die Technologie und die Machbarkeit im Sinne der Zugvorausberechnung, der Komplexität dieser Züge und eben damit sozusagen Kalkulationen und Strategieentwicklung zu demonstrieren. Ja, wobei das per Zufall passiert ist, ja, weil das System in dem Sinne quasi hat auf der einen Seite sehr wohl Standardzüge und diese ganzen Thematiken, die man Schach kennt, mit Eröffnung und Scharaden und wie auch alles im Wesentlichen gekannt, aber trotzdem war die Situation die, dass er im Wesentlichen aufgrund der Zugart, sozusagen aufgrund der Schnelligkeit, weil es ja auch immer um Zeit geht, sich dann für einen Zug entschieden hat, der im Wesentlichen in kein Muster gepasst hat. Ja? Und das war wiederum etwas, womit der Kasparov nicht gerechnet hat. Ja, und das war eigentlich der Auslöser. Ja, also sieht man auch nur in beschreibenden Dokumenten, kann man das nachlesen. Ich finde es immer ganz witzig, wenn man solche Themen ein bisschen aus der Richtung betrachtet. Ja, die herausragende Geschichte war, im Wesentlichen waren das trotzdem Commodity-Systeme damals. Also es waren zwar nicht billige Systeme, sage ich mal, für die damaligen Zeiten haben die schon Rechenleistung gehabt im Verhältnis dazu. Also, aber im Wesentlichen auch hier ging es nicht darum, dass da irgendwelche wahnsinnigen Supercomputer oder wie auch immer dahinter gesteckt sind, sondern man hat eben Verfahren entwickelt, mit denen man das machen hat können. 2000, auch ein anderes Anwendungsbeispiel. Es geht ja darum, auch Human Interaction. Das heißt, das, was die Erfindung damals von Apple war mit dieser Maus und dieser grafischen Oberfläche und Ähnlichem, wenn man das jetzt im Kontakt sieht, wie schauen denn dann eventuell Eingabe- und Ausgabegeräte der Zukunft aus, die Cyborgs der Zukunft und wie auch immer, 2000 war das erste sozusagen emotionale Gesicht, was man gebaut hat, ein Roboter, der sozusagen mimiken konnte, ja? Indem er eben dann die Wimpern, also die Augenbrauen verstellen hat können und mit den Ohren gewackelt hat, Mundstellungen waren ein Thema und so weiter. Also auch hier in der Form sozusagen gibt auch eine eigene Studienrichtung mittlerweile in diese Richtung, Human Interaction, wo es darum geht, sozusagen Roboterkonstrukte zu bauen, die humanoider werden oder auch im Wesentlichen sowas wie Gefühle oder Emotionen ausdrücken können. Ja, es war einfach nur mal ein Beispiel. Das Interessante war nicht nur, dass er das eben selber darstellen kann, das ist ja jetzt eher noch eine mechanische Sache, sondern es ging auch darum, sozusagen aus Bildinformationen, die ich reinbekomme, sozusagen darauf zu reflektieren. Schaut halt nur sehr klobig aus. Heutzutage kann man das auch noch viel weiter treiben. Ja. 2005 war dann das wirkliche erste Robotauto Stanley, was im Wesentlichen durch die Mojave-Wüste gefahren ist und das wirklich autonom. Ja, das heißt also hier wirklich die Geopositionierung, das Fahren im Gelände durch diese Wüste hindurch sozusagen vollautonom, das war eigentlich so der erste Durchbruch des autonomen Fahrens. Man sieht auch noch hier mit ganz anderen Sensoriken und so weiter entsprechend ausgerüstet. Ja, die Wüste halt deswegen auch, weil es nicht ganz so dicht besiedelt ist, falls das daneben geht. Ja, also entsprechend sozusagen sind das natürlich Themen. 2011. Das war zu unserem 100-jährigen Jubiläum, also IBM ist das älteste IT-Unternehmen, wenn man es mal so betrachtet, was es noch am Markt gibt. Die anderen haben uns entweder schon verlassen oder sind noch um einiges jünger. Ja. Und da hat IBM zum 100-jährigen Jubiläum eben auch ein Spiel wiederverwendet und eigentlich konstruiert, was machbar ist. Ja. Auch da gibt es ein bisschen Historie dazu zum Erzählen. Das ganze Projekt hat 5 Jahre vorher angefangen. Damals war noch der Sam Palmisano unser oberster Chef. Und die Research Unit der IBM, und man muss das auch wissen im Hintergrund, IBM ist die einzige Organisation, die wirklich noch eine eigene Research Unit hat, so wie einen Campus, so wie eine Universität. In privater Hand ist das die größte weltweit. Ja? Alle anderen sind im Wesentlichen im universitären Kontext, also wir haben nur eine wirkliche Research Unit und sind weltweit vertreten. Und da gab es ein Team und man hat also so eine Ideensammlung ausgeschrieben 5 Jahre vorher. Was könnten wir denn sozusagen machen, um am Markt zu unserem 100-jährigen Jubiläum wieder etwas zu zeigen, wie weit man ist mit IT. Ja? Und da kamen dann ein paar Leute hinaus und die haben gesagt, wir wollen eine Wissensshow gewinnen. Ja? Der Sam Palmisano soll zu dem Zeitpunkt gesagt haben, was denn? Via Voice haben wir verkauft. Via Voice war eine Software, mit der man Sprache zu Text und Text zu Sprache machen konnte. Ja? Sagt er, was willst du damit? Das haben wir ja verkauft. Warum sollen wir jetzt ein System bauen, sozusagen, was hier mit Sprache umgehen kann? Ja? Und der Hintergrund war dann, ihm dann klar zu machen, dass es darum geht, das, was gesagt wird, zu verstehen und aus dem, was man verstanden hat, eine Antwort zu generieren, und mit der Antwort richtig zu liegen. Ja? Und das war was Neues. Ja? Und daraufhin hat dann der Sam Palmisano gesagt, das klingt cool, das wollen wir haben, weil da gibt es genug Business-Anwendungen, die genau sowas brauchen. Ja? Und das zu demonstrieren, ob das funktioniert, hat man dann die Jeopardy-Show ausgewählt. Wir sind ein amerikanisches Unternehmen. Dort spielt man nicht Millionen-Show, dort spielt man Jeopardy. Ja? Und wie schaut es dann aus? Also im Wesentlichen ist es so, dass wir hier eine Spielsituation haben. Das ist die Jeopardy-Show. Hier sind zwei Spieler, der Ken und der Brad. Das sind die zwei weltberühmtesten amerikanischen Spieler. Im Wesentlichen sind das also zwei Spieler, gegen die man antritt. Normalerweise sind es drei. Ja. Die zwei Spieler haben dann die Situation, dass der Spielleiter eine Antwort gibt. Und die Spieler müssen dann rechtzeitig auf den Buzzer drücken. Je nach Kategorie und jede Kategorie hat verschiedene Werte und in diesen Wertigkeiten kann sich der Spieler, der am Zug ist, das aussuchen. Wird dann eben diese Antwort vom Spielleiter gegeben und sobald er die Antwort gegeben hat, ist der Erste, der den Buzzer drückt, dran, die dazu richtige Fragestellung zu geben. Also genau umgekehrt. Ja, also nicht Frage und ich gebe Antwort, sondern ich kriege eine Antwort und muss die richtige Frage dazu stellen. Ja, in der jeweiligen Kategorie. Und IBM hat gesagt, 2011, wir schaffen das, wir bauen ein System, was so viel Allgemeinwissen hat, dass es gegen solche Fragestellungen Antworten findet. Oder umgekehrt, zu den Antworten die richtigen Fragen findet. Und das Ganze ist also dann relativ groß aufgebauscht worden. Wir haben also dann uns in diese Show hinein begeben und haben also gesagt, okay, und es gab dann eine Sondershow und da ging es eben auch wieder um $1 Million im Wesentlichen. Und diese zwei Spieler, die wir dort kennengelernt haben, machen das als Beruf. Ja, also der eine ist Millionär mittlerweile, weil er eben so oft gewonnen hat, dass er sich das leisten kann und macht nichts anderes mehr als diese Jeopardy-Show spielen. Ja. Es gab Kritiken am Markt, ob die IBM das genauso gemacht hat, um damit endlich mal Geld zu verdienen. Ja? Sollte man so hingestellt lassen. Ja? Was passiert also jetzt? In dem Fall, der Ken ist derjenige, der loslegen hat dürfen. Er sucht sich eine Kategorie aus und damit wird diese Antwort quasi gegeben. Ja? In dem Fall sozusagen war das die Antwort, die aus diesem Bereich gezogen worden ist, mit einem gewissen Gegenwert. Ja. Und wenn man sich jetzt so Shows anschaut, und das war natürlich die erste Aufgabenstellung, war, dass man sich die ganzen Shows anschaut und man sie ableitet, wie lange Zeit habe ich denn zwischen dem, dass der die Antwort gibt und dass jemand auf den Buzzer drückt. Und dann reden wir von ungefähr 3 Sekunden im Max. Ja. In Wirklichkeit ist es so, dass der Ken zum Beispiel nichts anderes macht, als er trainiert, dass wenn wer eine Pause macht in der Wort, also das letzte Wort absetzt, dass er dann schon reflexartig den Buzzer drückt. Weil er findet ja dann noch immerhin 1 oder 2 Sekunden Zeit, noch drüber nachzudenken. Ja. Also da geht es um Reflexe und wie auch immer, die er antrainiert. Ja. Wie schaut das jetzt beim System aus? Ja, wir haben, also das ist die einzige technische Einschränkung, die wir haben. Wir haben uns nicht die Mühe gemacht, jetzt aus dem Gesprochenen Speech-to-Text zu machen. Ja, also das war aus der Show ausgeklammert. Das heißt, wir haben zum Zeitpunkt, wenn er fertig war, haben wir an das System diesen Text als Textfile zur Verfügung bekommen. Ja? Und ab dann galt die Abarbeitungszeit für uns. Und im Wesentlichen ist es dann, wann der Sprecher 17 times und dann Ende. Also sobald diese Leerzeit kommt, haben wir die Textbasis bekommen. Ja? Also so gesehen, auch hier eigentlich ein bisschen unter Anführungszeichen unfair gegenüber denen, die dort spielen, weil die ja das Lesen haben können und wenn die gut drauf trainiert sind, haben die den Kontext ja viel besser schon erfassen können, hingegen zum System. Ja? Wir hätten es aber auch mit Sprache zu Text nicht anders gekonnt, weil wir hätten ja darauf warten müssen, bis er zu Ende ist, dass wir das überhaupt in Textform zur Verfügung gestellt haben. Also so gesehen, vom Systematischen her war es egal. Ja? Ich spiele mit euch. Probieren wir das mal aus. 3 Sekunden Zeit, wie ihr wisst, bis dann spätestens hat wer gedrückt. Hier zum Beispiel aus der Kategorie Cambridge. Ja? With much gravity, this young fellow of Trinity became the Lucasian Professor of Mathematics in 1669. Wer ist Isaac Newton? Also who is Isaac Newton? Man muss es ja als Frage formulieren. Ja? Aber das ist richtig, ja? Gar nicht so schlecht. Innerhalb von 4 bis 5 Sekunden eine Antwort bekommen. Ja? Schauen wir uns das mal an. Also das wäre eine klassische Inhaltsfrage aus einem Sachgebiet heraus. Ja? Das kann man sich ja nur ein bisschen vorstellen, dass das ein Computer kann, wenn ich sage, ich habe einen Begriff, der heißt Gravität, ich habe sowas wie, dass der Professor ist, dass der Professor von Mathematik ist und in der Zeit von 1669 gelebt hat. Also wenn ich mal alleine diese Key Facts quasi herausziehe, kann man schon assoziieren, dass man da ein System bauen kann, was dazu eine Lösung findet. Ja, ist fair. Schauen wir uns das nächste an. Kategorie Don't worry about it. You just need a nap. You don't have this sleep disorder that can make sufferers nod off while you're standing up. No? Also die anderen hätten sicher schon gedruckt. Also, da geht es in dieser Kategorie durchaus um sowas wie sprachliche Artefakte, wo man mit Wörtern spielt. Ja? Schauen wir uns das mal an. You just need a nap. Also irgend sowas wie einschlafen. Ja? You don't have the sleep disorder. Es geht also um irgendeine Schlafstörung oder irgendetwas in diesem Kontext. Ja? That can make suffers not off, also was dich dazu führt, dass du plötzlich ohne Begrifflichkeit einfach einschläfst. Ja? Was ist Narkolepsie? Richtig. Ja, super. Also hier ein medizinischer Begriff aus einer Medizindomäne. Ja? Ich habe das Ganze in Deutsch übersetzt und auf einer Medizinerkonferenz vorgetragen. Na, mehr habe ich nicht gebraucht. Ja? Also bis ich dann erklärt bekommen habe, dass das eben keine Schlafkrankheit ist, sondern eine Form der Epilepsie und dass das in der Unterordnung und dass er das dann falsch verstanden hat und wie auch immer, was das für ein schlechtes System ist. Habe ich gesagt, das System steht vor Ihnen. Ich habe das falsch übersetzt. Ich habe mich in dem Medizinischen nicht so ausgekannt, dass ich das richtig präzise übersetzt hätte. Ja? Fakt ist, ich habe ihnen dann das Englische gezeigt, damit waren sie wieder befriedigt. Ja? Dass es wirklich mehr ein Translation-Prozess war. Ja? Aber im Wesentlichen geht es darum, hier kriege ich keinen Inhalt mehr, der so faktenbasiert ist, dass ich da einfach mal so ohne weiteres nach Fakten suchen könnte. Ja? Das Zweite, ich muss in der Wissensbasis in dem Fall Medizinwissen auch drin haben. Ein Zugriff ins Internet ist ungefähr so, als wenn da zweimal sozusagen die Sonne auf und untergegangen war. Ja? Weil im Wesentlichen 3 Sekunden Zeit, um eine Information zu finden. Wer hat schon mal bei Google ein Search eingegeben und innerhalb von 3 Sekunden irgendeinen relevanten Fakt gefunden? Wikipedia ist ja schon mal ganz ein guter Ansatz, ja? Also weil in Wikipedia wird zumindest Wissen abgelegt. Im Google Search per se mal gar nichts, weil da kriege ich ja nur Suchanfragen und mögliche kategorisierte Dokumente, die diese Schlagworte beinhalten und oft abgefragt werden. Ganz eine andere Herausforderung. Komme ich nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen. Ja? So, die nächste ist leicht. Das sollte eigentlich jetzt jeder innerhalb von 3 Sekunden schaffen, aber zeigt auch was. Familiar Sayings. Even a broken one of these on the wall is right twice a day. Was ist eine Uhr? Ja, eine Uhr hängt an der Wand. Wenn sie kaputt ist, stimmt sie trotzdem 2-mal am Tag, wenn es eine normale Uhr ist. Ja? Spätestens bei dieser Geschichte habe ich ein Riesenproblem. Ja? So, und jetzt kann man nur immer sagen, Computersysteme, die können eh so viel und wie auch immer. Aber jetzt sind wir im Eingemachten drinnen. Und unsere Forscher haben damals 5 Jahre vorausgesagt und haben gesagt, wir wollen ein System schaffen, was dieser Aufgabenstellung nachkommen kann. Aus Inhaltsdaten Wissen zu generieren und aus Fragestellungen Antworten zu generieren. Auf Basis dieses Wissens. So, schauen wir uns das an. Wie funktioniert sowas dann? Es gab schon ein paar Anregungen. Wir reden von 2011, Achtung. Ja, also ich rede jetzt nicht von der Jetztzeit, sondern ich rede von 2011. Damals war Google Search, etwas, wenn man da einen Satz oben eingegeben hat, der Satz hat eben für ihn nur einzig und allein eine Bedeutung von Ansammlung von Worten gehabt. Alles, was ein Bindewort ist, wurde gestrichen. Alles, was irgendwelche, sage ich mal, Allgemeinwörter sind, wurden gestrichen. Weil gehen oder wie auch immer ist vollkommen irrelevant in Form eines Search Engines. Ja? Dann, was hat es geliefert? Es hat ja im Wesentlichen das Web gecrawlt und hat jene Dokumente identifiziert, wo diese Wörter drinnen vorkommen. Und wenn dieses Dokument oft angeschaut worden ist oder oft referenziert oder oft verwendet worden ist, dann war das höher gerankt als die anderen. Ja? Schauen wir uns das an. Für einen Satz wie zum Beispiel in May 1898, Portugal celebrated the 400th anniversary of this explorer's arrival in India. Macht er nichts anders, dass er die ganzen Bindewörter und alles wegtut und sagt, May, Gary, after he in this, kommt raus, braucht man nicht, aber mit arrived in, celebrated in May, anniversary in Portugal, India, gehe ich dann Dokumente suchen. Naja, schön, ich finde ein Dokument, wo das zufällig drinnen vorkommt. Aber wie finde ich jetzt im Dokument die Antwort? Oder wer sagt man, dass in diesem Dokument die Antwort drinnen steht? Ja, also Search ist nicht der appropriate Ansatz, um hier die Aufgabenstellung zu liefern, zu befriedigen. Ja? Damals, muss man auch dazu sagen, Google hat natürlich genauso in der Zeit jetzt sehr viel weiter gelernt. Warum? Weil die verwenden jetzt mittlerweile auch sowas wie Entitätenbäume, die verwenden sowas wie Semantic Web Funktionen, mit denen also dann durchaus ja inhaltliche Thematiken genauso abgeklopft werden können. Was in den 90er Jahren bekannt war, waren Machine Learning Algorithmen. Das war im Wesentlichen die Art und Weise, wie man sowas trainiert. Die simpelste Form von Maschinenalgorithmus ist, dass ich auf Informationsbasen eine Punktewolke quasi plotte. In einem zweidimensionalen Netz ist das relativ einfach sozusagen und versuche durch eine lineare Regression hier eine Linie durch diese Punktewolke so lange anzutrainieren oder zu legen, dass sozusagen die Vorhersagewerte übereinstimmen. Das gibt es in dreidimensionaler Form, das gibt es in mehrdimensionaler Form, so dass man sich es nicht mehr vorstellen kann, sozusagen Optimas drinnen zu finden. Man kann also dann Search-Algorithmen und so weiter darauf bauen, indem ich Muster erkenne oder Muster antrainiere und so weiter. Das ist Deep Learning. Auf den Punkt gebracht. Beste Beispiel von Deep Learning ist Google Translate. Mit dem ist es wieder stark geworden, weil das war sozusagen die Zeit nach den 90er Jahren, wo die Ernüchterung war. Und Google hat mit seinen Rechenleistungen dann damals es erstmalig zusammengebracht, Sprache dahingehend zu verwenden, indem sie quasi von einer Sprache in die andere Sprache die Muster aufgebaut haben und gegeneinander gemappt haben, sodass man sozusagen in die andere Sprache transformieren kann. Ja. Wie haben sie das gemacht? Ganz simpel, die sind auf die EU-Webseiten gegangen, weil die hat es in mehreren Sprachen gegeben. Und das haben Linguisten sauber übersetzt, nämlich von einer Sprache in die andere Sprache. Das heißt, der Satz in der ersten Zeile an der ersten deutschen Seite entspricht dem Italienischen, dem Französischen, dem Griechischen und wie auch immer Übersetzungen. Wenn ich das mit genug Content mache, kann ich jetzt aus den Sätzen eine Art Muster auf jedes Wort und wie auch immer, das immer granularer so gestalten, dass ich dann feststellen kann, das Wort, dieser Satz in der Kombination ergibt in den anderen Sprachen das, das und das und das und das. Und wenn ich das mit großen Mengen mache, kann ich eine Maschine so weit anlernen, dass diese Muster immer genauer werden. Und da gibt es ein schönes White Paper dazu, kann ich jedem empfehlen, der sich ein bisschen mit Mathematik auseinandersetzt, wie das funktioniert. Dass ich einen Loss bauen kann, der so gering wird durch hohes Training, dass ich fast auf 100% Genauigkeit komme. Ja? Das heißt, Google Translate war die erste technische Implementierung eines nutzbaren Deep Learning Algorithmus, um Sprachübersetzung zu machen. Das war so super. Und eines Tages, nachdem sie es eingesetzt haben, erst 2 Jahre später nach dem Einsatz, ist das Ding immer schlechter geworden. Ja. Und warum? Naja, verstanden hat er nie, was er tut. Aber das Internet hat immer mehr Webseiten gehabt, was über Google Translate übersetzt worden sind. Das heißt, es gab extrem viele Webseiten, die nicht nur in ihrer Naturalsprache waren, sondern auch in anderen Sprachen übersetzt waren. Und die waren halt über Google Translate translated. Was hat der Algorithmus gemacht? Er hat vom blöden Input blöd gelernt. Aber das ist genau der Punkt. Ja, das heißt, er hat ja nie verstanden, was er tut. Er hat ja nur ein Muster gefunden und das in ein anderes Muster gemappt und hat die Genauigkeit dieser Mustermappings und der Musteraufbereitung mit Fehlerkorrekturen entsprechend angepasst. Und nachdem er selbst lernend war, hat er eben dann gelernt, naja, der hat aber das aber anders geschrieben, also muss das das Richtige sein. Und je mehr die das anders so geschrieben haben, desto schlechter ist er geworden. Google hat es leicht gehabt, sie haben ja nur markieren müssen. Das wurde mit Google Translate übersetzt, damit haben sie es wieder rausgeskippt. Dementsprechend sind sie bei den wirklichen Naturalsprachen geblieben. Und der Algorithmus hat wieder passt. Ja? Aber das heißt, Machine Learning hilft mir bei der Mustererkennung, hilft mir in gewissen Aufgabenstellungen sozusagen wirklich super Antworten zu liefern. Aber auf eine Frage eine Antwort zu finden, muss ich schon verstehen, was da drinnen ist. Ja? Es hängt immer vom Aufgabenszenario ab, ob sowas ein appropriate way ist, es zu lösen. Was haben wir gemacht? Ich zeige jetzt eigentlich nur den Teil der Jeopardy-Show. Ich zeige jetzt nicht, wie das Ganze angelernt wurde und ich zeige auch nicht sozusagen, welche Technologien dahinter verwendet worden sind, weil die waren zu dem damaligen Zeitpunkt sowieso erstens internal only, ja, und confident. Aber es geht einmal darum, sozusagen, wie schaut das im Rahmen der Spielsituation aus. Und hier, der Prozess ist im Wesentlichen relativ einfach und wenn man sich anschaut, etwas, was jeder, der ein bisschen wissenschaftlich gearbeitet hat, eigentlich kennen sollte. Ich kriege zum Zeitpunkt X eine Frage hereingestellt. Das Erste, was passiert, ist eine Analyse dieser Frage und eine Fragedekomposition. Ich bringe das mal in Form eines richtigen Beispiels. Also hier zum Beispiel kommt diese Antwort von der Jeopardy-Show rein. Was macht das System? Es zerlegt den Satz semantisch und syntaktisch. Das ist mal der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass dann zusätzlich zu dieser Zerlegung der Information der Sprachkonstrukte sehr viel an Metadateninformationen dazu generiert werden durch viele, 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 viele Algorithmen. Das ist also nicht ein Algorithmus, sondern da sind ganz viele Strategien drinnen. Ja? Es gibt zum Beispiel ein Papier, haben wir veröffentlicht, ein Patent drauf, Lexical Answer Type. Ja? Was heißt das? Lexical Answer Type ist ein Algorithmus, der herausfindet, auf welchem Wort hängt sich die Frage auf. Warum ist das wichtig? Wenn es ein Bindewort ist, habe ich es schlecht. Ist kein Bindewort, sondern irgendein Objekt oder Prädikat oder wie auch immer, dann habe ich die Möglichkeit, sehr stark nach Wissensalgorithmen zu agieren bei der Suche. Ja? Das heißt, also es geht nicht nur darum, die Sprache an der Stelle sozusagen in seine Einheiten zu können, sondern es geht auch darum, so den Kontext aus diesem Konstrukt herauszulesen. Da gibt es eine, ich glaube, an die 80, 90 bekannte Algorithmen, sehr viele aus dem universitären Bereich, Swallow, SRT und was der Kuckuck was, also hunderttausende Geschichten, wie man quasi verschiedenste Informationen aus einem Satz heraus generieren kann, um sozusagen zu erkennen, auf was hängt sich dann der Inhalt auf, was sind Inhaltsobjekte, sind die zeitlicher Natur, sind die sozusagen nach Objekt gefragt, aber heißt es dann ein physisches Objekt oder ist es etwas Virtuelles und so weiter. Also diese ganzen Informationen, die man so beim Zuhören automatisch im Kopf macht, hat man hier sozusagen in Algorithmen gegossen. Ja? Was macht man dann? Mit diesem Konvolut geht man eigentlich in ein, und ich habe es hier simplifiziert dargestellt, primäres Search, also eine Art Lösungsstrategie. Und das muss man sich so vorstellen, das System dahinter war im Wesentlichen Commodity-Hardware der IBM. Commodity bei der IBM heißt immer so Power-Maschinen und so weiter, also es ist nicht etwas, was so klassisch Intel-Büchsen sind oder irgendwelche PCs, aber im Wesentlichen waren das sozusagen Rechensysteme, die aber bei unseren Kunden draußen ganz normal stehen. Ja. Es waren in Summe 2880 Core-Systeme, also Cores, relativ viel Memory in den einzelnen Instanzen. Warum? Weil man im Wesentlichen die Wissensbasis in Memory abbilden hat müssen. Kommen wir nachher noch zum Sprechen drauf, warum. Aber was man hier mit diesen Suchalgorithmen macht, ist, dass man dieses verteilte System parallel diese Rechner auftreten hat lassen und sagen, jeder kriegt sozusagen Lösungsstrategien zu generieren. Was wäre deine Intention, jetzt hier eine richtige Antwort zu finden? Und jeder hat so ein Set von gewissen Algorithmen gehabt und jeder hat auf Basis dieser Algorithmen versucht, Antworten zu finden. Ja, was passiert dann? Man generiert aus dieser Frage mögliche Kandidaten, wie zum Beispiel Essen, Istanbul und so weiter, als mögliche Lösungsantworten zu dieser Frage. Wenn man nach einer Stadt sucht, das hat er vorher erkannt. Ja? Was macht er als nächsten Schritt? Hypothesenbeweis. Das ist etwas, was man bei wissenschaftlichen Arbeiten immer gelernt hat. Ich stelle eine Hypothese auf. Und dann schaue ich mal in jedem einzelnen Schritt einfach an, ist diese Hypothese richtig oder falsch? Und was finde ich, was positiv ist und was negativ ist? Und wenn ich ganz viel Negatives finde, dann weiß ich, keine gute Hypothese. Ja? Und so haben wir es da auch gemacht. Wir haben im Wesentlichen Essen genommen und haben zu Essen in der gleichen Wissensbasis, mit den gleichen Algorithmen, auf Basis des Wissens, was wir angelernt haben, gesucht, warum das unter dieser Konstellation, mit dieser Aufgabenstellung die richtige Antwort sein muss. Und was finde ich in diesem Kontext, was widerspricht? Ja, und wenn ich mal so vorgehe, kann ich ganz leicht Statistik anwenden. Weil dann kann ich sagen, jeder Algorithmus, jede Antwort liefert mir eine Konfidenz. Und wenn ich die Konfidenz auf die einzelnen Kategorien mappe und dann entsprechend sozusagen noch bewerte und vielleicht dann auch noch gewichte, und dann wird es wieder interessanter, verwenden wir dann Machine Learning im Hintergrund, indem wir dann nämlich hintrainieren, wie muss ich gewichten, wenn es Wortwitz ist? Wie muss ich gewichten, wenn es nach Faktensuche geht? Wie muss ich gewichten, wenn es nach gewissen anderen Kriterien geht? Und damit haben wir dort ein Mengenthema, ein Trainingsthema und so weiter, ein Wissensthema. Ja? Und dann komme ich zur Antwort. Und die Antwort schaut dann so aus, dass das haben wir auch dann bei der Jeopardy-Show wirklich so eingebildet. Also wir haben nicht nur diesen schönen Grafikkugel da mit dieser erdähnlichen Bahn gehabt, sondern unten drunter waren im Wesentlichen sozusagen die Balken manifestiert mit 3% Werten, nämlich nach dem Ranking ganz normal statistisch 84% ist Istanbul, Essen und Sarajevo mit 11 und 7%. Was heißt das jetzt? Dadurch, dass ein Riesenopfer ist zwischen dem ersten und dem anderen, kann man mal davon ausgehen, dass die Antwort mal nicht so schlecht ist. Das zweite ist der weiße Balken. Der weiße Balken ist der Confidence Level. Im Spiel muss ich wissen, bin ich voraus, dann muss ich sicher antworten. Bin ich schlecht, muss ich schneller antworten. Da muss ich vielleicht auch mehr Risiko nehmen, dass ich weiterkomme. Ja? Das heißt, der Confidence Level wird also nach links und rechts gehoben. Preisfrage. Würde das System 100% Sicherheit liefern? Fakten? Faktenbeweis? Statistische Bewertung. Interpretation, aber ich finde ja immer auch Fehler. Schau mal Wikipedia an. Wird auch in Wikipedia irgendwas drinnen sein? Gemeinheit zum Beispiel. Fragen wir nach der Stadt Wien. Na, welches Wien meinen Sie denn? Nach Toronto. Welches Toronto meinen Sie denn? Und wenn ich jetzt eine Wissensbasis nach Informationen zu Toronto frage, dann kriege ich ja mehrere kontextabhängige Torontos, die gewisse Informationen liefern. So weit sind die Systeme dann auch wieder nicht, dass er dann weiß, wenn ich von amerikanischen oder wie auch immer oder von österreichischen Wien spreche, dass ich die anderen Wiens und deren Informationen ausblenden muss. Nein, er fragt ja nur, was finde ich zu Wien? Ja? Deswegen 100% ist eigentlich fast unmöglich. Es wird immer statistische Widersprüche drinnen sein oder wie auch immer. Außerdem wieder auch andere Alternativen finden, die gewisserweise prozentuell auch richtig sind. Heißt aber nicht einmal, dass die Summe richtig auf 100% gehen muss. Ja, ja eben. Es kommt Bullshit ins Bullshit aus. Ich habe quasi Wikipedia-Widersprüche drinnen oder wie auch immer. Aber es ist auch im Wesentlichen, selbst wenn die Wikipedia an der Stelle richtig ist, kann es durchaus sein, dass ich durch gewisse Fragestellungen sozusagen ja auf mehrere Ergebnisse komme, die sich auch teilweise dann widersprechen können. Ja. Als Mensch sagen wir haben eher Bauchgefühl. Ja, als Maschine sage ich, prozentuell bin ich dann irgendwo. Ja. Also, das ist der Lösungsapproach dazu, wo ich jetzt nicht drüber gesprochen habe, wie viel Aufwand das ist, sozusagen ein neuronales Netz anzutrainieren, damit ich die Wissensbasis überhaupt bekomme und so weiter. Also das sind diese ganzen vorgelagerten Prozesse, das Antrainieren, das Learning sozusagen, wie muss ich gewichten, wie muss ich das statistisch machen, was heißt das im Wesentlichen, welche Lösungsalgorithmen dahinter sind. Das ist genau die Story, die wir 5 Jahre gebraucht haben. Aufgrund der Kategorie und der Muster der Fragestellungen sozusagen hat der gewisse, wenn man sich vorstellt, dass der Punch, dass ich dorthin komme, hier, das Metadaten anreichern, also die Algorithmen, die hier verwendet wurden, als auch die Algorithmen zum Suchen, ja, wurden mit den Ergebnissen so gewichtet, dass sie zu der Fragestellung passen. Das ist das, was eigentlich das neuronale Netz an der Stelle macht. Das heißt, aus den Input-Parametern sozusagen eine Conclusio, wie muss ich die einzelnen Whitenesses der jeweiligen Aussagen sozusagen nochmal korrigieren, um auf ein richtiges Klassifikationsschema zu kommen. Im Naturalsprachlichen, wenn ich halt mit Menschen zu tun habe, habe ich sowas wie Ironie zu tun und Ärger, Emotion, Pfui. Ja? Und das in der sprachlichen Ausdrucksweise ist in Deutsch was anderes als in Englisch. Ja? Auch in der Grammatik. Viva la Germany, führt eben genau zu dieser, eben auf der einen Seite ein generaler Algorithmus, was wieder gut ist. Ist es intelligent? Ich kann mit dem nicht über Literatur diskutieren. Würde ich ihm jetzt nur Literatur anlernen? Er kennt nur mehr Literatur. Ich kann jetzt mal zu Fragen Wissen generieren. Das ist mal der erste Schritt. Völlig richtig, kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Wichtig ist einmal grundsätzlich, domänenspezifisches Wissen. Also immer wenn Sie AI hören, hinterfragen, Allgemeinwissen ist auch eine Domäne, ja. Aber mit Allgemeinwissen und Beantworten im Allgemeinwissen kann ich nicht fachspezifisches Wissen einer speziellen Domäne ausprägen. Das ist ganz was anderes. Ja. Muss ich jetzt also Angst haben davor, dass es ein System gibt, was alles kann? Da sind wir nur lang von entfernt. Ja. Nochmal zur Intelligenz. Es liefert zu einer komplexen Fragestellung gute Antworten. Wir als Menschen sagen auch, wenn ich eine Frage kriege und ich kann es beantworten in einer Spielshow, na, der ist intelligent. Na, der Algorithmus ist jetzt, haben wir festgestellt, nicht wahnsinnig Rocket Science, weil das verwendet man in jeglichen sogenannten evidenzbasierten Forschungen. Aber im Wesentlichen gehen wir jetzt auf Inhalts. Es ist ein Algorithmus, der ist als Programm abgebildet, in dem vorher ein komplexer, paralleler Programmablauf. Das ist schon richtig. Ja. Da kommt es noch eine weitere Fragestellung. Kommen wir nachher nochmal drauf zu. Aber ich merke mir das nur mal, kommen wir gleich nochmal hin. Was haben wir gemacht? 2006 haben wir gestartet, habe ich schon gesagt. Ja. Was war das Erste? Wir haben ein System hergenommen und haben also versucht, hier auf den Achsen ist aufgetragen, Percentage Answered. Zur Precision. Die Punktewolke sind diese zwei Spieler. Das heißt, wenn der zum Zug gekommen ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit hat er dann die richtige Antwort geliefert? Ja, sind wir da herum. Klassische Punktewolke. Wo war unser System? Ja, was war der Sprung zu dem Sprung? Parallelisierung. Nochmal, Parallelisierung. 2800 Knoten. Ich habe Anfang 2012 habe ich auf der JKU den Vortrag gehalten. Da war ich noch der irrigen Annahme, dass man jetzt die JKU mit ausgestreckten Armen entgegenrennt und sagt, von wegen, ich will so ein System haben. Ja? Und ich hätte mich gefreut, ein System mit 2800 Knoten, das war schon mal wirklich was in Österreich gewesen, hätte man sicher jeder als Held gefeiert sozusagen, wenn wir in Richtung Artificial Intelligence sozusagen als erster Cornerpoint eingesetzt haben. Ja? Und so waren auch die ersten Projekte, die wir gemacht haben. Aber man sieht hier, diese einzelnen Verschiebungen, das mag nicht so wahnsinnig viel ausprägen, aber das waren die Algorithmen, das waren die wirklichen Forschungen, dass wir dann eben Algorithmen entwickelt haben, die den Answer-Type besser beantworten, dass wir es gewichtet haben können, dass wir richtige Punkte und versus schlechten Punkte und so weiter. Ich habe mit dem damaligen Chef von dieser Watson-Geschichte, das war ein Fellow aus Amerika, Fellow ist sozusagen die höchste, heiligste Auszeichnung in der Firma, in der IBM. Das sind so die Freigeister, ja, die machen können, was wollen. Außer, sie müssen Business bringen zum Schluss. Das ist nun mal so in kapitalistischen Systemen wie unseres. Aber im Wesentlichen sind das Freigeister und der war extrem interessante Diskussionen, haben wir gehabt. Aber das Spannende war, im Wesentlichen zum Zeitpunkt der Show waren sie sich mit ungefähr 60% sicher, dass gewinnen. 60%. Ja, da hätte es also viel Raum zu Fehler auch geben können. Ja. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt damals, Wikipedia, Time Series Database, die IMDb, quasi welcher Schauspieler, wann, wo, mit wem und wie auch immer, ganz wichtige Voraussetzung für solche Wissensfragen. Ja. Unser IBM-Dictionary haben sie reingeladen, weil es war ja nichts Peinlicheres, als dass zufällig eine Frage zu irgendeiner IT-relevanten Frage der IBM kommt und wir wissen keine Antwort nicht. Ja. Und was hat das System gemacht? Es hat aus Text gelesen. Wir haben ASCII-Text gelesen. Wir haben also quasi Wikipedia und die ganzen Sachen sind als ASCII-Text zur Verfügung gestellt worden, in Text, in Rohtextform. Und der hat über die Satzzerlegung und Analyse quasi sich ein neuronales Netz trainiert, nicht nur eins, sondern mehrere in Wirklichkeit, Netze trainiert auf Basis dessen, was er dort an Wissen ansaugt. Man kann sich das so vorstellen, Wien ist eine Stadt. Wien ist eine Stadt in Österreich. Ne? Also ich habe immer die Relation zwischen Wien, Stadt, Österreich und wie auch immer. Da leben Menschen, viele Menschen und so weiter. Wie viele Menschen? In einem Land von Österreich. Österreich ist ein Land in Europa und so weiter. So baut sich ein Wissensnetz auf. Ja? Und so ist es antrainiert worden. Und wenn man das dann antrainiert hat, mit den richtigen Algorithmen dann befragt, kriegt man auch entsprechende Antworten. Und so geschehen eben bis zur Version, bis wir rausgegangen sind, Version 08. Mittlerweile würden unsere Kollegen wahrscheinlich sagen, wir sind bei einer Precision von über 80%, 86% oder sowas, dass wir im Wesentlichen auf jeden Fall die Jeopardy-Show gewinnen können. Wir werden nie 100% erreichen, weil wir einfach ja kein Gehirn dahinter haben, im klassischen Sinne. Wir müssen ja trotzdem das Wissen, was wir uns aneignen, ist endewollend, weil wir nur das einlesen und lernen können, was wir bekommen können. Ja, also wird es gewisse Domänen geben, wo das nicht dokumentiert ist, was man nicht reinliest, kann man nicht wissen. Was im Netz ist jetzt relativ, was im öffentlich verfügbaren Netz, Wikipedia, was ich auch abrufen darf. Ich kriege extrem viele domänenspezifische Ausprägungen, so wie schon gesagt worden, Fachinterpretationen, an die komme ich gar nicht dran. Ist reine Information, wir machen daraus dann Wissen oder wenn wir das vernünftig in Kontext setzen. Fair. Ja, ich sage immer Wissen. Es kommt dahin, weil wir auch öfters eben für Nicht-IDVler quasi das dann ansprechen müssen und da muss man eben auch klassisch Informationen, Daten zu, ja, grundsätzlich völlig richtig. Ja, in Begrifflichkeit ist das falsch jetzt verwendet. Wenn man dann noch einen Schritt weiter geht, hier die Frage. Ist so ein System deterministisch oder auch vorhersagbar? Ist ein bisschen ein Wortspiel. Da kann man jetzt nämlich auch wieder Grundsatzdiskussion drüber führen, was heißt jetzt deterministisch. Der Algorithmus per se ist in sich deterministisch, weil er immer das Gleiche macht. Ist das Ergebnis, was ich bekomme, immer das Gleiche? Na, nicht zwangsläufig. Warum? Rein theoretisch, wir reden davon ein maximal paralleles System. Wenn jetzt einer dazwischen Garbage Collection macht, ist ausgefallen oder wie auch immer. Es könnte aber genau der Knoten gewesen sein, der zufällig mit seinen Algorithmen die richtige Antwort liefert. Wenn die Antwort gar nicht generiert wird zum ersten Zeitpunkt, kommt es gar nicht in die Bewertung, kommt es gar nicht zur möglichen Antwort. Das heißt, theoretisch unter der Betrachtung dessen, wie das System aufgebaut ist, heißt es nicht, dass es selbst bei nicht veränderter Wissensbasis oder Datenbasis, wenn man es jetzt mal so nimmt, mit dem gleichen Algorithmus völlig eingefroren zu zwei Fragestellungen, also gleiche Fragestellung, zweimal die gleiche Antwort liefert. Theoretisch möglich. Praktisch nicht wirklich, weil dazu machen sie ja mehrere Knoten parallel, teilweise ja auch redundant und wie auch immer. Aber in der Theorie alleine durch das, wie der Algorithmus aufgebaut ist, wäre auch das möglich, dass er zur gleichen Fragestellung zwei verschiedene Antworten als Ergebnis liefert. Nach der Jeopardy-Show sind uns die Telefone heiß gelaufen aus einer ganz klassischen Domäne, nämlich Healthcare. Die waren die ersten, die sofort nach so einem System gefragt haben. Die amerikanischen ganzen Hospitals und wie auch immer, alle Ärzte sind sofort hassgerannt und haben gesagt, das wollen wir haben. Warum? Na, weil sie endlich diesen Klacks voll wegbringen wollen, weil sie dann die Last auf eine Maschine liegen können. ich habe die richtige Entscheidung getroffen, weil ich bin unterstützt worden von einer Maschine, die mir das bewiesen hat, dass das richtig ist, was ich mache. Ja? Dann kamen wir mit diesen Prozentsätzen daher und die Ärzte haben aufgeschrieben und gesagt, seid ihr wahnsinnig? Baut ein System mit 80% Wahrscheinlichkeit? Das ist ja ein Witz. Ja? Dann haben wir uns den Spaß erlaubt mit dieser Medizinmannschaft, das war in der Dermatologie, haben wir 30 hochkarätige Ärzte eingefangen, haben Aufgabenstellungen vom Patienten zusammengetragen, haben es dann im Wesentlichen bewerten lassen, was sie machen würden und haben unser System dagegen laufen lassen. Wir kamen mit 80-82% möglichen Antworten heraus auf Basis der Wissensbasis, antrainiert für Dermatologie, extrem viel Aufwand, wirklich nur diese Wissensbasis reingeworfen und wie auch immer. Und sieh da, die Ärzte haben 66% zusammengebracht. Das war ein Schlag in die Magengrube. Sie waren aber besser, eindeutig. Wir sind rausgegangen, ihr habt recht. Wie ich schon gesagt habe, das System muss am Anfang zu einer Domäne antrainiert werden. Das bedarf einer aufbereiteten qualitativen Informationsbasis. Dann braucht es Experten, die dann sagen, was ist richtig und was ist falsch. Das Ganze muss in Mengen trainiert werden, damit es Aussagekraft bekommt und Gültigkeit und Richtigkeit bekommt. Stecke die Aufwände nicht rein oder stecke ich falsche Dokumente rein oder stecke ich falsche, sage ich mal, Informationen in das System hinein, dann bekomme ich schlechte Antworten. Ja, mal generell. Das ist aber jetzt nicht unsere Technologie, sondern ist auch immer die Frage, was ist die Fragestellung und ist das überhaupt die geeignete Antwortmöglichkeit? Wir reden mittlerweile ganz kurz sofort auch in dem Thema, wir sind eine Firma, die dann den Begriff Watson auf einmal als Marketingbegriff verwendet. Und jetzt wird alles Watsonifiziert. Ja, wir haben Watson-Services für Visual Recognition, wir haben einen Watson-Service für Machine Learning, wir haben einen Watson-Service für XYZ und was weiß ich was alles. Was davon ist Core Watson? Fragezeichen. Also selbst wenn die dann in der Zeitung über ihr System schreiben, mittlerweile ist egal, ob von unserer Firma oder anderen Firma, man muss immer aufpassen, wer schreibt was über was. Und meistens enden diese Berichte ja nicht, indem sie schreiben, sie haben das und das Service verwendet und die Art und Weise der Implementierung und sind damit zu schlechten Ergebnissen gekommen. Und es redet da keiner drüber, wir haben einen Blödsinn eingefüttert und deswegen ist ein Blödsinn rausgekommen. Wird kein Mensch sagen. Dass der Aufwand, es zu tun, wenn man jetzt das System hernimmt, wie viel Aufwand wir für diese Jeopardy-Show reinstecken haben müssen, das möchte ich nicht beschreiben. Weil das geht ja nicht von der Hand mal so eben. Alleine die Algorithmen dann für die Domäne zu entwickeln. Und das ist natürlich ein Unterschied, wenn ich in Spezialdomänen unterwegs bin, kann ich vielleicht diese allgemeingültigen Satzphrasenbegriffe gar nicht verwenden. Ja? Ich habe ein Projekt angestartet, wo es um wesentlichen Stahlprozesse geht und Wissen aus Stahlprozessen heraus und wie auch immer, da muss ich Stahlprozess-Know-how erst einmal in das System einbauen, damit ich quasi weiß, dass gewisse Abläufe so unveränderlich sind und das muss das System ja vorher wissen, bevor es dann die Daten zum Interpretieren anfängt. Ja? Also ja, ich weiß, dass diese Begrifflichkeit ist, aber ich glaube auch, dass da mal ganz klassisch beim Verkauf von solchen Systemen schon ein Fehler begangen worden ist, dass man nämlich gesagt hat, was da erwartet wird, ist vielleicht gar nicht die richtige Technologie dafür, ist die falsche Erwartungshaltung von den Aufwänden, die ich da reinstecken muss und wie auch immer. Und darüber wird nicht diskutiert. Und das ist aber egal, auch bei sämtlichen Machine Learning Algorithmen. Wir werden es heute nur machen, wir machen eine kleine Übung zum Thema Visual Recognition. Das wird jeder zusammenbringen innerhalb von diesen 2 Stunden. Ist das dann perfekt? Das werden wir sehen, wie perfekt es ist. Ja, aber ich kann nicht ableiten, was ich in 2 Stunden zusammenbringe, dass ich mich messen kann mit irgendeinem Classifier, der draußen im Internet seit Jahren trainiert wird, sozusagen auf eine gewisse Aufgabenstellung. Das ist ja ganz was anderes. Ja, wir haben das eine Projekt in der Röhm, das ist die Röhm-Ding in Kiel, glaube ich, Kieler Forschungszentrum für Medizin ist das, glaube ich, gewesen. Da geht es um seldom illnesses. Ja, da habe ich das Problem ja sowieso, wie beschreibe ich eben seltene Krankheiten. Da fange ich ja schon mal an, von welcher Datenbasis sprechen wir da und so weiter. Ja. Also es sind sehr viele Aspekte. Das mit der Krebsforschung muss man auch nochmal relativ sehen. ist ein gutes Beispiel. Ja. Ich habe mir das selber nämlich im Detail angeschaut und da waren zwei verblüffende Sachen drinnen. Einerseits, dass sie die Medizinbasis reingeladen haben, aus Patientenverläufen, Krankenverläufen und wie auch immer. Die Basiswissen, den aktuellsten Stand, das, was am publizierten Datenmaterial vorhanden ist und man auch verwenden durfte, muss man als Basis dazu machen, tut man sie leicht mit der Cleveland University, habe ich natürlich auch Medizin, Bibliothekswissen und so weiter, die sind am letzten Stand der Forschung. Jetzt habe ich das Problem, dass ich da Papiere reinlade, wo durchaus Forschungsergebnisse drinnen sind, die nicht richtig sind. Das wissen wir alle, beim Publizieren wird sehr viel publiziert. Ja? So. Aber was sie noch gemacht haben, sie haben die DNAs der Patienten durch Mustererkennungsalgorithmen durchlaufen lassen. Also sie haben nicht DNA interpretiert, sondern sie haben nur Muster der DNAs genutzt und gemappt auf den Krankenverlauf und haben das in Kombination gestellt. Und dann kam ein weiterer Gag. Sie haben dann gesagt von wegen, was müsste ich jetzt an neuen Technologien investieren, was du da drinnen verstehst, dass ich forschen müsste oder implementieren müsste, um Krebs zu heilen. Und das System hat 10 Antworten geliefert. Und die haben gesagt, wow. Und was haben sie dann gemacht? Dann haben sie die 10, soll ich jetzt dorthin gehen oder nicht? Wer gibt mir das Geld dafür? Was sie dann gemacht haben, ist das Wissen von 10 Jahren davor reingeladen, haben das Gleiche wieder durchlaufen lassen und gesagt, generieren wir wieder die 10 besten Antworten. Und er kam wieder mit 10 Antworten und von den 10 waren 7 in der Realität umgesetzt. War das jetzt schlecht? Ja, sind 7 von 10 schlecht? Wenn ich mir vorstelle, was das bedeutet in der Forschung, da an Geld rein zu investieren, damit dann nachher die Forschung draufkommt, dass die 7 gut waren. Ja, die haben auch genauso Misserfolge, die man nicht diskutieren kann. Also es ist immer relativ, was man hört. Ich gebe vollkommen recht, die Perfektion war es nicht. Warum? Weil sie haben natürlich nicht auf DNA-Basis oder wie auch immer, sondern sie haben nur mit Mustern gearbeitet. Und sie haben aus Mustern Rückschlüsse gezogen. Und sie haben es in Relation zu einer Wissensbasis gesetzt. Ich meine, genial. Ja? Erkenntnisse daraus gewonnen, die sonst keiner gewinnen hat können. Ja? In Europa wäre das legitim. Ganz gefährlich. Ja? Und was sind die intelligenten Algorithmen? Ja, was ist Intelligenz? Was ist künstliche Intelligenz? Wer entscheidet? Wer entscheidet die Qualität? Ich glaube, wir laufen sowieso in ein Zeitalter, wo es primär darum geht, wer hat das Wissen und wer hat die Kompetenz, die Qualität des Wissens zu deklarieren. Und Ergebnisse, ja, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite zum Beispiel ist Google jetzt die Wissensbasis oder die Datenbasis mag es vielleicht sein, aber Wissen, ja, kann ich aus dem Google-Wissen generieren? Naja, und das ist deren Hauptjob. Ja. Deswegen sagen sie auch, bitte Daten zu mir. Ja, das ist die Einladung an alle. Bitte liefert eure Daten ab. Ja. Sind die Algorithmen, die wir machen, intelligent? Ja, der Algorithmus per se, wie er entworfen worden, ist schon intelligent, aber das Ding, was da rauskommt, ist nicht intelligent. Auf was ich hinaus will, ist im Wesentlichen auch ein bisschen sozusagen zu schärfen. Wir reden sehr stark und werfen mit diesen Begrifflichkeiten künstliche Intelligenz rum. Ja? Ich kann so ein System so weit treiben, dass es den klassischen Turing-Test besteht. Ja, das war das. Der Algorithmus per se, die Aufgabenstellung, wie kann ich Intelligenz, ist nicht mehr aktuell. Es führt zu einer kulturellen Fragestellung, nämlich sozusagen, was deklarieren wir als Intelligenz? Ja? Ich mache jetzt nur mal einfach den Bauch auf. Ja? Also im Sinne dessen ist der Raum der Diskussion. Ja? Und es wird eben diese Begrifflichkeiten werden massiv verwendet im Markt, in Zeitungen, in Zeitschriften, völlig teilweise aus dem Kontext gerissen. Ja, aber das haben wir immer mit Passwörtern so gemacht. Ja, es ist alles jetzt artificial. Ja. Gibt es einen schönen Begriff. Dieses Lernen an Algorithmen ist natürlich sehr spannend. Man kann extrem viel neue Themen, sozusagen komplexe Themen für den Menschen erleichternd abnehmen. Nur mal, das ist fair. Technologie ist dazu da, uns das Leben zu erleichtern. Nehmen wir mal das ABS-System her. Jeder fährt im Auto und mittlerweile in den neuen ist es ganz normal Usus, dass das Ding weiß, wann es bremsen muss. Was ist das für ein Algorithmus? Es ist ein antrainierter Algorithmus, der aus verschiedensten Sensorinformationen erkennen kann, wann muss er die Bremse treten, wann nicht. Wir haben es sowieso überall schon drinnen. Die Technologie ist drinnen. Ist der Algorithmus intelligent? Hat er jemals verstanden, was er macht? Nein. Er hat aus Parameterwerten, aus Daten, durch ein angelerntes Modell, nämlich wie muss ich welche Daten interpretieren, eine Aktion geliefert, nämlich tritt auf die Bremse. Und wie intensiv. Der Vergleich der Unfälle zum Menschen ist ja auch so eine interessante Geschichte. Ne? Wie das hochgepauscht wird, wenn auch so ein Tesla irgendein Problem bereitet und wenn man anschaut, wie viele Menschen auf dem Verkehr, im Standardverkehr ums Leben kommen. Beides richtig, beides valide. Es führt uns zu einer kulturellen Fragestellung. Ja? Auch dieses klassische Dilemma, was immer andiskutiert wird. Welcher Algorithmus darf entscheiden, ob er jetzt den Fahrer gefährdet oder die Gruppe, die daneben steht? Ja, das sind ganz neue Dimensionen. Und ist es der Algorithmus, der ist ja nicht intelligent. Der verarbeitet Daten, zieht eine Erkenntnis draus und macht vielleicht eine Entscheidung. Machen wir Menschen auch. Die ist auch nicht immer die richtige. Da war gerade eine Frage.
Ich wollte fragen, wie weit kann so eine Maschine mit der Diversität des Lebens überhaupt umgehen? Weil es arbeitet auf statistischen Größen, die immer Bandbreite haben, aber nicht die gesamte. Weil wenn sie gesamte haben, ist wieder verwirrt.
Das Thema ist also für mich eben genau der Klassiker. Diese Systeme, wie wir sie bauen, sind nach wie vor hochspezialisierte Systeme für eine gewisse Domäne in gewissen Einsatzzwecken geeignet. Der ABS-Algorithmus weiß zu bremsen. War es ein Auto zu fahren? Nein. War es eine Entscheidung zu finden, ob er jetzt in die Wand reinfährt oder in die Kuppel? Nein. Wer macht die Entscheidung? Wollen wir überhaupt, dass Algorithmen solche Entscheidungen treffen? Das ist eine ethische Diskussion, eine kulturelle Diskussion. In einer global vernetzten Welt haben wir nur ein kleines Problem. Die einen machen es, die anderen machen es vielleicht nicht, weil die diskutieren immer drüber.
Ausgehend von der Frage, ist es deterministisch oder
ist es deterministisch? Haben wir das nächste Thema?
Es ist deterministisch, weil es schlicht und einfach eben nur für Spezialfälle geht.
Für einen Spezialfall, für diese Konstruktion, ist es vielleicht sogar deterministisch. Ja, man kann es auch wieder so hinbiegen. Ja, wenn ich jetzt an Healthcare denke, was war denn die Erkenntnis daraus? Ne, wenn ich eine Entscheidung trifft auf Basis der Impulswerte, in dem Fall Krankenverlauf und wie auch immer, muss ich zum Zeitpunkt dessen, dass ich eine Antwort gebe, eigentlich den Audit Trail hinten dran hängen. Wie bin ich zu dieser Entscheidung gekommen? Was waren die Informationsfakten, die mich zu dieser Entscheidung gebracht haben? Wenn ich das mitdokumentiere, kann ich das jederzeit wieder rausziehen und sagen, das war mein derzeitiger Wissensstand. Egal, wie sich das System weiterentwickelt hat, egal, welche Aufgabenstellungen und was weiß ich, was für Konsequenzen dann nachher noch entstanden sind, zum Zeitpunkt X war das meine Ausgangsbasis.
Transparenz für den Algorithmus?
Transparenz für den Algorithmus wird beim Machine Learning generell schwer. Weil nie weiß, wie er das antrainiert hat. Weil das ist eine Blackbox meistens. Das heißt, da gibt es natürlich jetzt Themen, wie kann ich sowas visualisieren, wie kann ich sowas eventuell nachvollziehbar machen und so weiter. Gibt es gleich zwei Fragen?
Nur eine kurze Frage, inwieweit ist das Thema Emergenz bereits, wie soll ich sagen, abbiegbar? Also das Erkennen von Eigenschaften, an die ich gerade denke, wenn ich mit kleinen denke. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, Big Data lässt grüßen, hier eine von der Menge her, von der Ja. Wir dann logische Schlüsse, auf die ich im Kleinen gar nicht käme und damit sozusagen ja. Unter Umständen auch neue Eigenschaften, wenn ich es jetzt ganz objektorientiert formuliere, die ich ja einfließen lassen könnte.
Gibt es jede Menge Theorien und Basen dazu? Ja, ich zitiere einen Hengstschläger, statistisch kommt beim Fußballspiel der Ball in der Mitte. Ja? Das ist aber die Antwort. Also Statistik ist ja gut. Ja, aber wie oft kommt der Ball aus der Mitte beim Fußballspiel? Ist das praxistauglich? Ne? Nur weil ich Menge habe, heißt es das nicht, dass ich deswegen gute Informationen habe. Ja? Das heißt, wieder Datenqualität im Kontext, in der Interpretation, Domänenwissen. Wie kaskadiere ich Domänenwissen? Natürlich ist der höhere Anspruch, in diese Art von Systemen zu gehen, dass ich eben aus relativ geringen Erkenntnisräumen mit Anreicherung von vielen Daten, mit Algorithmen sozusagen zu neuen Erkenntnissen komme. Das ist schon das, was wir uns selber als da möchten wir hin. Ja? Und in einigen Aufgabenstellungen passiert das gar nicht so schlecht. Aber das ist nicht generalistisch für alles anwendbar. Also wir sind nach wie vor, was das betrifft, schon sehr weit, wenn wir die Rechenleistungen haben, wenn wir die Datensammlungen haben. Deswegen gibt es ja Google. Das ist ja genial, was die gemacht haben als Datenhalde. Ja? Und was sie da immer rausstanzen, was da an Erkenntnissen rausziehen können, das ist frappierend. Ja? Aber ist es dann deswegen wirklich die Dokumentation der Blödheit des Wissens der Menschen? Und was davon ist wirklich domänenspezifisch fundiertes Wissen? Ja, also und auch hier nehmen wir unsere eigenen Papers an, unsere Research-Arbeiten. Wie viele von diesen Research-Arbeiten, die wir haben, sind einfach schlichtweg falsch und keiner macht sich die Mühe, das zu korrigieren, was da drinnen steht. Trotzdem wird das dann allgemein Wissen. Oder nicht? Oder ist es nur Information? Oder ist es nur Daten? Ja, also ich gehe jetzt bewusst regressionsmäßig die ganzen Themen wieder rückwärts. Ja, ja, die Daten sind da. Ja, was heißt das jetzt in der Domäne? Ja. Gehen wir mal weg von der Technik neuronales Netz oder so, das kann eine statistische Funktion oder wie auch immer genauso sein. Fakt ist, und deswegen redet die IBM von kognitiven Systemen und sie redet von Assistenzsystemen. Wir nutzen diese Technologien mit dem Ziel, jemanden zu assistieren, Informationen aufzubereiten, Entscheidungen nicht abzunehmen, sondern Entscheidungen nachvollziehbarer zu machen, Insights zu geben und wie auch immer. Das ist eigentlich der Anspruch. Willkommen Jugend, ihr seid gefordert. Na, ja, nur mehr. It's our job. Es ist unsere auch, aber wir leben noch immer in diesem Österreich, hier Grenze und da kommt Europa, die Grenze und da das nächste Land und die bösen China und Amerika und pfui und wie auch immer. Hier nehmen wir das System her. Ich habe mit dem Fellow gesprochen ganz am Anfang. Ich habe da schon die Konferenz war lustig. Ich habe gesagt, in Europa habe ich geniale Ideen, aber wir haben sowas wie ein Datenschutzgesetz. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Sagt er, was? Dann sage ich, ja, das wäre doch intelligent. Geben wir dem System doch sowas wie Parameter mit. Ne? So im Sinne dessen, dass ich sage, von wegen, hier sind persönlich bezogene Daten, die muss ich schützen oder wie auch immer in der Erkenntnisgewinnung. Das sind ja relevante Themen in so einem System. Sagt er, das interessiert mich nicht. Die nächsten 5 Jahre bin ich beschäftigt in Amerika. Ja, ist das ethisch? Nein. Jetzt merken sie, sie rudern nicht zurück. Ja? Auch Amerika stellt fest, dass GDPR vielleicht gar nicht so eine blöde Idee ist. Ja, Trump wird was anderes dazu sagen, aber grundsätzlich, das ist aber das Thema und das Thema ist auch, die machen solche Systeme, im Silicon Valley machen sie einfach Datenverarbeitung mit personenbezogenen Daten, um einen intelligenten Algorithmus zur Einstellung oder Nichteinstellung von Leuten zu bauen. Und dann gibt es andere Firmen, die verwenden diese Algorithmen, trainieren das auf Basis ihrer Daten, vor kurzem in der Zeitung gut zu lesen, weiß nicht, wer hat das gelesen, ja, gab es einen Algorithmus, der hat grundsätzlich keine Frauen eingestellt. Warum? Weil er aus der Datenmenge der Bewerbungen abgeleitet hat, bei dem Skillprofil bewerben sich mehr die Männer oder die Männer werden zumindest bevorzugt, weil die werden eingestellt. Also hat er daraus gelernt, aus der Menge der statistischen Daten und aus der Bewertung dessen, was da drinnen ist, dass man Frauen nicht einstellen soll. Haben sie es jemals so formuliert? Nein, natürlich nicht. Nochmal, also wir führen jetzt die Diskussion in mein Riesenfass auf. Ja, aber es ist ein wichtiges Fass. Es ist euer Job. Ihr müsst jetzt die Technologie müsst verstehen, ihr müsst verstehen, wie man es einsetzt und ihr müsst auch drüben überlegen, was heißt das für euch und euer Leben in der Zukunft. Gibt es einen schönen österreichischen Schriftsteller, Eschelbeck, der hat einen schönen Roman dazu geschrieben, kann ihn jedem empfehlen, einmal zu lesen, weil er unterhaltsam ist. Ja, aber er spricht genau diese Themen an. Aber es ist ja nur viel gefährlicher, wenn der Algorithmus sagt, ich bin jetzt ein Terrorist, der ist aber falsch. Und was wird daraus abgeleitet? Ja. Deswegen wird ja auch diese ganze Thematik sehr schnell mit diesen Science-Fictions kombiniert und wie auch immer. Ja, aber das, was wir in Science-Fiction sehen, so weit sind wir nicht entfernt davon. Also das muss man auch dazu sagen. Ja. Wer stellt denn sicher, was gescheit ist und was nicht? Wie beeinflusse ich die öffentliche Meinung? Ja, nur mal, wir sind in dem Leben drinnen. Und wir kriegen ja nicht mit, was im Hintergrund alles schon gemacht wird und was die einfach für Erkenntnisse daraus ziehen. Leute, nur mal, that's our life. Nur als beste Beispiel, an die 20 Watson-Projekte versucht in Europa zu lancieren. Und ich bin daran gescheitert, dass in Europa in dieser multilingualen, sehr sozusagen landesspezifischen Denkweise grundsätzlich der Dateninhaber nicht der Konsument der Daten meistens ist. Und das ist in Europa noch weit viel fortgeschrittener als in amerikanischen Systemen. Deswegen funktioniert zum Beispiel ein Watson in der Cleveland University für Dermatologie, funktioniert dort relativ gut. In Europa tun wir uns schwer, sowas zu konstruieren, weil wir haben nicht eine FDE oder irgendeine Einheit, wo mal das Wissen angesammelt wird oder wo rein dokumentiert werden muss oder wie auch immer. Weil solche europäischen Instanzen gibt es nicht. Dementsprechend habe ich maximal Journals, die wiederum ein ganz anderes Interesse haben. Wer ist der Konsument? Na, vielleicht der Arzt. Naja, wie bewege ich den Konsumenten des Arztes dazu, jetzt quasi in ein Geld auszugeben, um ein System anzureichern, damit irgendwer mal dann daraus einen Nutzen bezieht? Das wird er nicht machen. Ja? Und das ist auch genau das Problem, auch mit den Fake News. Ne? Wer ist jetzt derjenige, der die Wahrheit erzählt? Die New York Times? Kronenzeitung? Ja, also, und dass ich dann aus der Summe der Informationen dann sage, von wegen, was war richtig oder nicht, das kann ich schon statistisch bewerten, das geht schon. Da kann ich schon eben auch einbauen und solche Systeme werden gebaut. Ja? Also, das ist jetzt nichts, dass man eben aus APA und wie auch immer dann entsprechend sozusagen proved, wie gibt es auch Fakten dazu, ist es bewiesen, welche Journals providen wirklich fundamentierte Research und wie auch immer. Ja? Es wird auch mittlerweile ein Mikrokosmos von wieder True Trusted Information Partners kreiert. Ja? Das passiert gerade im Hintergrund. Ne? Das ist ein Riesenbusiness. Ja? Die wollen ja dann qualitative Daten verkaufen. Ja, aber was passiert momentan? Facebook als Basis oder Google als Basis und dann geht die Massenmeinung und die kann man beeinflussen. Ja? Da kann der Algorithmus nichts dafür oder wie auch immer, aber das ist ein Faktum. Wir sind in dieser global connecten Welt. Ja? Ich bin jetzt schon über eine Stunde 20 drinnen und ich habe noch nicht mal meinen ersten Part hinter mir. Also ja, ich liebe es. Ja? Aber Sie merken, ich brenne für das Thema einerseits technisch, ich bin aber genauso Skeptiker von diesem Thema und das ist auch Teil meines Jobs quasi. Ich möchte schon quasi auch, dass das verstanden wird, wenn wir von diesen ganzen Buzzwords Artificial und Intelligence und wie auch immer reden, was heißt das, was ist das und was tut das? Ja? Gut, dann möchte ich jetzt ganz kurz weiterspringen. Go ist ein Thema. Mobilität, autonomes Fahren ist eigentlich schon gelöst, nur traut sich keiner sozusagen die rechtlichen Konsequenzen zu nehmen, dass er das einfach aufschaltet. Das zweite wäre, eigentlich müsste es eine strategische Entscheidung geben, dass nur mehr autonome Autos unterwegs sind, dann hätte man das Problem mit den ganzen Unfällen und so weiter auch nicht. Ja, also das sind auch so Themen, die jetzt damit kommen. Wir zum Beispiel haben in München unser großes Watson IoT Center, wo es eben darum Industrie 4.0 und diese ganze angewandte Forschung im Wesentlichen geht. Wir machen zum Beispiel mit BMW nicht autonomes Fahren, sondern was macht der Fahrgast im Auto nachher? Ja, wie muss ich den bespielen, bepläschern, wie kann der sinnvoll das für seine Arbeit nutzen und wie auch immer, wie schauen kognitive Assistenten und Systeme im Auto aus? Das machen wir mit BMW derzeit, ja, und mit vielen anderen. Ja. Also kurze Examples. Habe ich schon gesagt, Artificial Intelligence war schon, in den 60er Jahren sind die Algorithmen entstanden, in den 90er Jahren war Machine Learning quasi der Hype. Ja, jetzt reden wir von Deep Learning, weil wir die Rechenleistungen haben, dass man entsprechend neuronale Netze wirklich in die Tiefen reinbringen kann. Man kann das mit 32 verschiedenen Layers bauen und entsprechend viel mit Data Computation. Mit Grafikkarten kann ich das entsprechend beschleunigen. Das ist Commodity, das kann man machen. Wir haben mittlerweile Nanochips entwickelt, da kann ich den ganzen neuronalen Netz auf den Chip draufbringen. Der rennt bei nicht einmal 0,3 Watt und kann Erkenntnisse ziehen. Also das ABS der Zukunft verwendet einfach so einen neuronalen Chip und die Sache ist erledigt und so weiter. Wir reden von Quantencomputern, die dann uns nur mehr einen Boost bringen werden im Sinne der möglichen Varianz, der möglichen Lösungsalgorithmen und so weiter. Das ist Fakt. Ja. Wo ist der Unterschied? Was zeichnet den Menschen aus? Was zeichnet kognitive Systeme aus? Das ist eine ethische Diskussion, die man wirklich mal führen muss, die in der Form aber nicht geführt wird. Ja, aber jeder kann sich auch subscriben, einfach auf die nach IBM Q suchen, kann jeder von euch einen Zugriff auf den Quantencomputer sich organisieren und kann sich mit den Konzepten auseinandersetzen. Die JKU hat einen Preis gewonnen dieses Jahr. Sie haben einen Precompiler geschrieben quasi für die Q-Sprache. Ja. Und haben sie durchsetzen können. Bitte? Nein, weil die da würde jetzt ein eigener Vortrag sein. Ja? Also wie Quantencomputer in der Stelle funktionieren. verschränkten geht es in den neuronalen Netzen, waren sie für gewisse Operationen verwendbar. Für Chemie kann man das sehr gut verwenden. Da haben wir zum Beispiel Standard-Libraries schon umgeschrieben, die verwenden kann und im Hintergrund verwendet ein Q-System. Ja, das ist nicht das Thema. Die Thematik ist eher sozusagen im Gesamtkontext. Ja, und der Leistbarkeit und wie auch immer. Das haben wir beim Röhrenrechner in Wirklichkeit. Ja, also von der Technologie her. Da möchte ich drüber springen. Das war jetzt wichtig. Die Frage kam nämlich von vorher. Das ist eine uralte Folie, seit 2012 läuft immer mit der rum. Gebaut wurde das erste System, Fragen zu stellen und eine Antwort zu bekommen. Ja. Das nächste, was dann logisch war, ist, wenn ich genauso wie Alice arbeite, dass ich sage, ich kriege eine Frage, ich kriege die Bewertungen, die verschiedenen Varianzen, dann kann ich Gegenfragen stellen, um entweder Fehler auszugleichen oder eben in Dialog zu steigen. Das heißt, die gleiche Technologie verwendet in einer gewissen anderen Art und Weise, führt mich dazu, dass ich Dialogsysteme bauen kann zur Lösungsfindung. Ja, das machen wir schon. Discover war das Beispiel, was ich gebracht habe mit der Cleveland University, wo ich quasi aus einer Wissensbasis, auf Basis dessen, was intuitiv dort an Wissens drinnen steckt, durch gewisse Häufungen, Fragestellungen zu Beantwortung von Fragen, die ich gar nicht gestellt habe, führen kann. Das waren diese 10 oder 7 von 10 Geschichte, was ich im Healthcare gesagt habe. Wo wollen wir eigentlich hin? Wir wollen Unterscheidungsunterstützungssysteme haben, eigentlich, die auf Basis meiner jetzigen Fragestellung mir helfen, eine Entscheidung zu finden. Nicht das, was ich gelernt habe auf der JKU, wo ich quasi Portfolio oder wie auch immer, und dann muss ich erst die Frage mal gestellt haben, dann überlege ich mir eine entsprechende Visualisierung, dann entsprechend die Daten, wie ich sie erheben muss, damit ich dann nachher eine statistische Grafik kriege, wo eben das Portfolio draufsteht und dann bewertet wird. Das waren damals die Entscheidungsunterstützungssysteme. Damit habe ich 3 generelle Fragen, die ich vorher formuliert habe, beantworten können. Ich habe aber das Problem, dass ich jetzt eine Entscheidung finden muss von einer Aufgabenstellung, die vorher nicht bekannt war. Ich will aber trotzdem Hilfe haben. Ja? Das heißt, Entscheidungsunterstützungssysteme, kognitive Assistenten, das ist eigentlich das Zauberwort, aus den Daten heraus, durch richtige Aufbereitung im Kontext einer Fragestellung, entsprechend das aufzubereiten und zu helfen bei der Entscheidungsfindung. Und das im Big Data-Umfeld ist eh schon eine coole Fragestellung. Ja? Was zeichnet so ein kognitives System aus? Oder nennen wir es jetzt AI, weil alle AI nennen oder wie auch immer, ist ja jetzt mal dahingestellt. Im Wesentlichen geht es darum, ich muss was. In der Kombinatorik sind es meistens 2 bis 3, die eigentlich zutreffen müssen, dass man wirklich von einem kognitiven System spricht. Ja? Also Understand, Reason, Learn und Interaction. Ja? Das ist jetzt hier. Naturalsprache zu verwenden, um die Interaktion zu machen, Fragestellungen zu verstehen und so weiter, das ist das. Das ist im Wesentlichen aus Informationen, strukturiert oder unstrukturiert, überhaupt einmal Erkenntnis zu ziehen und die zu nutzen. Daraus eine Konklusion zu ziehen und dann vielleicht auf Basis dessen, was richtig oder falsch ist, daran drüber noch zu lernen. Das sind so die Aufgabenstellungen, die man eigentlich hier in diesem Kontext immer findet. Beispiele dazu. Understand. Naturalsprache, unstrukturierter Text war früher immer so ein Pfui für die EDV. Ne? Weil wir immer alles nur in Zahlen, Daten, die haben wir gut verarbeiten können. Alles, was relational abgebildet worden ist, hat dann Sinn gehabt. Sobald dann Freitexte waren, war das immer Ja? Das können wir heutzutage genauso verarbeiten, wie man auch jetzt Bilder und Videos natürlich anders interpretieren kann. Ja? Klassischer Fall, Scan Digits. War in den 80er Jahren schon die größte Herausforderung. Handwriting war sowieso far away von irgendwas. Ne? Die Algorithmen von heute eben durch Deep Learning und so weiter, kann ich Algorithmen schaffen, die damit sehr gut trainiert werden können und dann sehr gut sind. Was kann ich damit machen? Ich kann dann eben Klassifizierungen von Fotos, ich kann Fotos komplett anders auflösen, ich kann die entsprechend sozusagen in Kontext bringen und das zeige ich jetzt dann gleich in der Live-Demo her, ja? Und kann dann aus einem Bild sofort Kontextinformationen ableiten. Durch antrainierte Sachen. Genauso eben, wie kommen wir weit? Wir kennen eben nicht nur, dass es ein Bild und sondern dass es am Rasen eine Frau mit einer Frisbee und ein Kind dabei und dunkelhäutig, hellhäutig und was der Kuckuck was, männlich, weiblich, kann ich alles aus Bildinformationen rauslesen. Das ist jetzt auch wieder nur eine Frage des Algorithmus, wie man das implementiert. Ja? Ist das, was ich von außen wieder reinbekomme, gleichzeitig etwas, was als Input zum Lernen verwendet wird? Lasse ich das zu? Gutes Beispiel, ein Mitbewerber von uns hat einen Chatbot gebaut, wo Studenten das dazu genutzt haben, den mit rassistischen Fragestellungen zu bewerfen. Der hat selbstlernend implementierten Algorithmus gehabt, das heißt, die Art und Weise, wie die Fragen gestellt worden sind, haben dazu geführt, dass er selbst das antizipiert hat. Das war der Erznazi nachher. Bei jeder Fragestellung kam eine rassistische Antwort. Studenten haben das gleich wieder rausgefunden, war eine geniale Story. Also Self-Learning ist so ein Thema, natürlich. Ja. Supervised Learning, das ist die Basis, wie man generell solche Algorithmen trainiert. Ja, ja. Ich muss immer, jede Technik, die ich nutze, muss ich wissen, was ich tue. Es bleibt immer das Gleiche. Hier zum Beispiel, klassische Klassifizierung, eben diese Kameras, in Amerika sind sie ja schon Usus, da werden ja alle Leute mit Kameras ausgestattet. Die klassifizieren jetzt nicht nur die Leute, die verfolgen die Leute, die kennen die Gesichter, die machen im Wesentlichen die Dokumentation und wie auch immer. Das läuft einfach im Hintergrund. Ja? Die Algorithmen liefern extrem viel Informationen mittlerweile. Ja? Reasoning. Das ist hier so ein Virtual Banking Algorithmus als Chatbot implementiert. Ja? Ich habe eine Fragestellung zu meinem derzeitigen Anlageportfolio. Der setzt auf die Basissysteme auf, weiß, was ich implementiert habe und so weiter und liest aber genauso die Marktinformationen permanent rein und steuert mit den Marktinformationen meinem Risikoverhalten der Vergangenheit mit dem, was ich grundsätzlich an Zielsetzungen formuliert habe und gibt mir Advice, wie ich weiter vorgehen soll. Das kann ich dann befragen und er erklärt mir in dem Zusammenhang sozusagen, was ich tun soll. Und wenn ich weitere Fragestellungen mache, dann gibt er mir Informationen dazu und bereitet sie entsprechend auf. Ja? Und wenn ich dann fertig bin, kann ich sagen, mach's. Ja? Learn. Das ist das, was wir heute quasi kurz simplifiziert nur als Blackbox verwenden. Ein Katzenfoto ist ein 512x512 Input. Ich baue ein Convolutional Network fully connected sozusagen auf in verschiedensten Layers, um gewisse Informationen und Feature Extraction zu machen, um zu einer Konklusion rauszukommen in einem fully connected Output, dass ich dann sagen kann, das ist eine Katze. It depends. Ich glaube, in dem Fall die höher klassifizierten Arbeiten mit 16 bis 32 in der Größenordnung, also gerade wenn ich jetzt von den allgemeinen Algorithmen draußen rede. Ja, wir trainieren teilweise mit 64. Ja, it depends. Es kommt immer auf die Aufgabenstellung drauf an und wie auch immer. Und das macht es auch so schwer, weil die Lösung, auch wie ich es heute zeige, macht es mit Klick und Klick. Aber die Leute wissen nicht, was sie tun. Ja, ich sage es nachher dann. Was wir auch derzeit machen, wir sind sehr mit Feed-Forward-Netzen unterwegs, meistens stateless. Ja. Natürlich gibt es auch Implementierungen, wo es auch stateful und recurrent gibt. Wir verwenden im Hintergrund übrigens auch noch eine eigene Technologie, also der Watson ist aufgebaut worden auf Knowledge-Graphen. Das heißt, da habe ich nicht nur die neuronalen Vernetzung, sondern auch dann im Wesentlichen am Graphen auch noch die Informationen hängen. Das bringt uns bei geringeren Datenvolumina extreme Vorteile, wenn ich weiß, was ich tue. Das Problem ist, die wenigsten wissen, was sie tun. Ja, und damit habe ich auch wieder die Schwierigkeit, kann ich das nutzen, was mir das überhaupt liefert? Da ist sehr viel Hirnschmalz drinnen. Und deswegen, das ist eine technische Domäne. Also das ist nicht so ohne im Wesentlichen, auch wenn es relativ einfach konsumierbar mittlerweile ist. Interaction, das ist ein Beispiel, das ist jetzt auch schon 2012 war das. Da habe ich genau mit dieser Firma gemeinsam zu tun gehabt. Das ist das Cognitoi. Die haben unsere Watson Services als erstes verwendet, quasi die Spracheingabe-Services, um eine Wissensbasis für Kinder zu bauen. Ähnlich so wie die Jeopardy Show quasi war der Ansatz dahinter, über das Werkzeug eben Spracheingabe und so weiter Wissensfragen für Volksschüler zu unterstützen. Und die Kinder haben also dann die Fragen stellen können und das System hat dann auf Art und Weise, wie die Fragen gekommen ist und kombiniert mit dem Wikipedia-Wissen immer mehr dazugelernt. Und die Idee war im Wesentlichen, das Toy so zu entwickeln, dass es dann am Ende sozusagen im Stadium eines Viertklässlers entsprechend auch Wissensfragen vernünftig beantworten kann. Das war auch so aufgebaut im Wesentlichen, dass er gewusst hat, aufgrund dessen, wie jung das Kind an der Stelle war, hat er eben dann sehr stark die Begrifflichkeiten, das ist ungefähr die Distanz von Fliege von hier bis zum Mond und was heißt das im Wesentlichen, also auch in der Art und Weise, wie er geantwortet hat, altersspezifisch gemappt. Das ist eine rieseninteressante Thematik. Wir machen das auch im reellen Leben mit Taxifahrern in Amerika. Ja, das ist halt der Unterschied, quasi, wenn ein Direktor oder Doktor irgendwas einsteigt und eine Information abfragt und der klassische sozusagen Straßenmitarbeiter von Amerika quasi die Frage stellt, na, dem muss ich das auch anders beantworten. Ja, Riesenthematiken. Ja. In Teilbereichen, das sind teilweise auch noch Forschungsprojekte, muss man auch ehrlich dazu sagen. Ja, es ist ja weniger die Farbe der Aussprache, das haben wir in Österreich genauso. Es geht ja auch um die Transponation der Information in den richtigen Kontext. Ja, ist ein Riesenthema. Ja, wie Wissen so an den Mann zu bringen, dass sie verstanden wird. Ja. Wir kennen das in Österreich auch, dass wir jetzt die Webseiten bekommen, die also dann linguistisch vom Level her sozusagen in einfacher Sprache formuliert sind. Auch das gibt es mittlerweile Algorithmen dazu, die das machen. Aus komplexer Sprache versuchen, einfache Sprache zu machen. Aber das sind Themen, die werden uns natürlich massiv beschäftigen. Ja? Das ist jetzt dann der Nestle-Roboter. Ich glaube, diese Peppers und Naos, die kennt jeder mittlerweile, ja. Alle sind begeistert. Jetzt hat ÖBB zum Beispiel hat ein Projekt mit uns starten wollen, dass wir das eben quasi für die taiwanesischen Gäste quasi verwenden. Ja. Weil das ein Riesenproblem ist, weil die kommen immer in Fluten und dann sind sie am Hauptbahnhof in der Informationshalle und wollen dann Informationen haben, die sie nicht beantworten können und dann kommen die meistens in Mengen. Da haben sie sich überlegt, ob sie nicht gleich so ein Ding hinstellen, quasi, dass sie das mit dem Roboter abklären. Ja. Das Problem ist, dass man dann wieder mit der taiwanesischen Sprache klarkommen muss. Ne? Ist auch nicht so einfach. Hier ist aber nur Implementierung von Nestle. Das gleiche gibt es als Projekt zum Beispiel für uns als Concierge bei Hilton. Ja, dass man den mit den ganzen Wissensfragen und Beantwortungen und Wünschen und wie auch immer buchen, dass man sowas quasi dann über so ein Robotersystem macht. Ja, das ist jetzt aus einer Industrie heraus, möchte ich drüber springen. Ja, also meine Aussage ist relativ frappant zum Schluss. Als Technologe muss ich das wieder sagen, Artificial Intelligence, wenn man es jetzt aus diesem ganzen Kontext betrachtet, die Algorithmen werden überall Einzug finden. Ob man es wollen oder nicht. Weil jeder hat so seine Ideen und es gibt viele Firmen, die einfach das jetzt zum Business machen und das implementieren und wie auch immer. Sind sie intelligent und werden sie uns weiterbringen? Das mag noch manchmal etwas an viel Nachschärfung, aber im Wesentlichen, im analytischen Bereich, Mobile sowieso, Social, Internet of Things, diese ganzen neuen modernen Prozesssysteme und so weiter, die werden sehr stark auf das reflektieren. Die Art und Weise, wie das Netz in Zukunft agieren wird, braucht andere Services. Auf welchen Layer die sich dann implementieren lassen und inwieweit man sie nicht einfach wiederum an die jetzt Edo-Technologie runterreduzieren muss, weil man es einfach nicht anders zusammenbringt, ja, das ist das Gleiche wie zum Beispiel, nehmen wir einfach andere Branche, wann ein Zug gebaut wird, mit welcher Langfristigkeit und Garantiehersteller und wie auch immer, Zugschienen und das ganze Netz dahinter, das rechnet in anderen Dimensionen. Ja. Stahlkonzern, beste Beispiel, Innovationsfrage nach Stahlkonzern. Ich bin dort mit Disruption eingegangen und die sagen, ja, bei uns der Markt verändert sich rapide. Ja, und dann reden wir von einer Blechherstellung, wo der BMW ein neuartiges Blech 16 Jahre braucht, dass das zertifiziert und was der Kuckuck was ist. Und das ist dann Disruption bei denen. Anwendungsfälle. Wir wissen, also wenn ich mit den Telcos in Österreich rede über Anwendungsfälle von 5G, wird es sehr spannend. Ja, weil da haben die Telcos auch noch überhaupt keine Idee, weil sie nicht einmal wissen, was in der Zukunftsmarkt ist. Connectivity alleine wird es nicht sein. Aber wie gesagt, ich habe jetzt den Bauch wirklich groß aufgemacht, ja, also im Sinne dessen. Ich hoffe, es hat zumindest einmal ein bisschen Spaß gemacht. Was ich jetzt noch bringen wollte, wäre ganz kurz noch diesen TJ-Bot, den ich jetzt mitgebracht habe als Interface zu meinem Ding. Also da mache ich jetzt noch ganz kurze Demo, 5 Minuten. Was ist das? Im Wesentlichen habe ich genau ein Internet der Dinge gemacht. Hier in dem Fall ist es ein Raspberry Pi. Der ist mit einer zusätzlichen Platte versehen namens SenseHead. Das ist sozusagen entstanden aus dem NASA-Projekt als Spielprojekt. Das ist eine Platte, die eben Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck und so weiter liefert, Gyrosensor, Lagesensor, Beschleunigungssensor, Kompass ist mit drinnen, Magnetkompass ist drinnen und so weiter. Das kann ich relativ simpel abgreifen, ergänzt um eine Respi-Kamera. Im Wesentlichen zeigt es jetzt nur eine Vielzahl an Möglichkeiten, um vortrainierte Services nutzen zu können. Ja, vortrainiert warum? Weil ich kann zum Beispiel ein Foto reinwerfen und der macht eine automatische Klassifizierung. Ja, ich zeige das jetzt mal kurz her an mir, indem ich das Ding mal umdrehe. Wer es will, kann sich es nachher dann bei mir kurz noch anschauen, da ein bisschen näher. So, ruhige Hand habe ich derzeit keine. Ja, was macht er? Er nimmt jetzt von mir ein Foto auf. Ich habe die Bildanalyse jetzt laufen lassen. Was kommt raus? Maximal 51, minimal 43. Er ist sich zu 31% sicher. Ja. Gott sei Dank hat er mich als männlich erkannt. Ja. Mit 80%. Ja. Kollege war damals in der Veranstaltung drin, glaube, da war ich weiblich in dem Fall. Ja. Da habe ich aber ganz andere, schlechtere Lichtverhältnisse gehabt. Das ist halt billigst Kamera mit billigstem Umfeld, ohne irgendwelche Optimierungen, wie auch immer. Aber der Gag ist einfach, ein Bild wird reingeworfen, ein automatischer Classifier läuft. Ja. Was ist das? Sind vortrainierte Netze für eine Aufgabenstellung, ja, Klassifizierungen zu bauen. Genauso auch jetzt hier Text und Sprache. Ja. Dies ist eine tolle Applikation. Ja. Und was macht es jetzt? Er übersetzt es, das ist genau dieses trainierte Netz, wie ich bei Google Translate das schon erklärt habe, von Sprachkonstrukten entsprechend intelligent zu übersetzen. Was es zusätzlich macht, es bildet sofort einen Sentiment über die Aussage, nachdem ich toll verwendet habe, ist es positiv. Ja. Der Teacher freut sich und zeigt dann gleich ein entsprechendes Smiley. Ja. Das heißt, obwohl ein Cloud-Service jetzt beantwortet hat und es übersetzt hat, verwende ich das als Information, um die Reaktion am Gerät sozusagen entsprechend zu nutzen. Ja. Was kann ich natürlich auch noch machen? In letzter Konsequenz, ich kann das Wetter befragen. Ja, und sage jetzt mal, gib mir das Wetter von Linz. Und lass es mir ausgeben.
Das Wetter in Linz wird am Montag meistens klar. Höchsttemperaturen 10 bis 12 C.
Ja, sieht man jetzt auch ganz klassisch, das ist ein reines Translation Service ohne kontextuellen Inhalt. Ja, das heißt, der C, dass das jetzt gerade ist, kann er aus dem Kontext gar nicht ablesen, weil er kriegt einfach die Information. Ja, aber es verwendet unser Weather Service quasi im Hintergrund, das ist eigentlich die größte Big Data Plattform, die es weltweit derzeit gibt in der Form, weil Wetterdaten, Wettercomputation und Wetterbasis zur Vorhersage, das ist per se die Business Intelligence Aufgabenstellung für Big Data als Technologie. Ja, was kann man dann noch damit machen? Man kann es chatten. Ich habe dann die Alexa mitgebracht, quasi, wo ich dann entsprechend die als Input-Output genauso verwenden kann, um Dialoge zu führen. Das ist nämlich der Unterschied, wenn ich einen klassischen Alexa-Skill mache, kriege ich nur Intents und entsprechende Reaktionen drauf. Was bei uns der Fall ist, Informationen, die ich nicht mitgebe, kann ich in der Form eines Dialoges so lange erfragen, bis ich dann den gesamten Kontext habe, um dann die entsprechende Aktivität auszulösen. Ja? Das heißt, ich verwende Naturalsprache, um entsprechend hier auch sozusagen umzugehen. Das, was ich im Workshop jetzt dann nachher noch machen werde, ist im Wesentlichen in diese Richtung zu gehen. Das heißt, wir wollen als Do-it-yourself-Übung, und da werde ich schauen, dass wir so wenig wie möglich programmieren, ein Visual Recognition Service und eine Umgebung installieren, wo man mit den Daten, nämlich vorklassifizierte Hunderassen und als Negativbeispiele Katzen, entsprechend sozusagen einen Visual Recognition Algorithmus einmal antrainiert, dass er Hunde erkennen kann und Hunderassen erkennen kann. Ja, man sieht es kommt dann nachher raus, der Custom Classifier Golden Retriever ist erkannt worden. Ja, das ist kein Rocket Science, sondern da verwende ich jetzt einen dummen Algorithmus, entsprechend sozusagen, der vortrainiert ist auf Bilder und entsprechend mit Images umgehen kann, dass er Hunde erkennen kann. Das ist der Custom Classifier, der im Wesentlichen dann sagt, das ist ein Hund, ein größerer Hund und in welchen Prozenten und mit welchen Wahrscheinlichkeiten und wann es eine Person ist, würde er es anders klassifizieren. Ja? Was aber auch macht, und das ist auch etwas, und das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, nochmal zum Abschluss, zum Nachdenken, zum Nachhausegehen, wenn ich dann ein Bild von mir mache und das auch noch auf den Kopf stelle, ja? Mal schauen, ob er dann reagiert. Hat er jetzt schon angepasst? Ja, er hat schon angepasst, man sieht schon, er kennt aber nur Hunderassen und klassifiziert mich als. Ja? Mit 90% sicher ein Hund namens Golden Retriever. Ich bin Beige. Das war sicher. 92% ist der Color-Indikator. Gut, also nochmal besten Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war für jeden was dabei.